hallo zusammen. Ich darf mich heute selbst anmoderieren. Ich bin Susanne. Ich darf heute ein bisschen was über Barrierefreiheit als Wettbewerbsvorteil erzählen. Und genau. Hallo. Am 28. Juni ist das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz in Kraft getreten. Und so in meiner Wahrnehmung haben viele Unternehmen in den Monaten vorher, sind in hektische Betriebskrankheit ausgebrochen, um einfach noch ihre Online-Shops irgendwie noch barrierefrei zu gestalten, einfach um compliant zu sein zu diesem Gesetz. Und wenn man sich das Thema ein bisschen tiefer anguckt, dann wird man einfach feststellen, dass rein über die reine Compliance-Überlegung hinaus sich eine ganze Menge Wettbewerbsvorteile ergeben können, wenn man dieses Thema ernsthaft und strategisch aufstellt. Und das möchte ich heute im Detail erläutern. So, ich bin Susanne Pfeiffer, ich bin seit ganz vielen Jahren in der Softwareentwicklung tätig, bin seit 2018 bei der Quest Digital und meine Schwerpunktgebiete sind neben Barrierefreiheit auch die agile Softwareentwicklung und insbesondere Lean und Kanban in der Wissensarbeit. Ich möchte zu Beginn mal einen kleinen Perspektivwechsel mit euch zusammen vornehmen. Und zwar möchte ich euch Sophia vorstellen. Sophia ist so Anfang 60, voll die Powerfrau, beruflich sehr erfolgreich. Sie arbeitet im therapeutischen Bereich, hat eine eigene Praxis. Und Sophia ist annähernd blind. Ja, sie konnte schon immer schlecht sehen, aber sie merkt auch so mit zunehmendem Alter, nimmt ihre Sehfähigkeit stetig ab. Und sie weiß auch, irgendwann wird sie vollständig erblindet sein. Und genau, aufgrund dieser visuellen Einschränkung ist sie, fühlt sie sich eingeschränkt. Sie geht nicht mehr so wahnsinnig gerne in Geschäfte, wo viele Leute sind, wo sie auch oft auf Hilfe angewiesen ist, sondern sie ist dankbar dafür, wenn sie sich ihr Leben vereinfachen kann, wenn sie Dinge online organisieren kann. Insofern geht sie auch gerne in irgendwelchen kauft sie vor allem bevorzugt in irgendwelchen Online-Shops ein. Sie weiß, sie wird irgendwann vollständig erblindet sein. Das heißt, sie experimentiert auch schon mit dem Screenreader rum, weil sie weiß, das wird die Zukunft sein, mit der sie zukünftig an ihrem Rechner arbeiten wird. Und sie merkt halt auch, ganz oft stößt sie auch im Internet auf Barrieren, die sie halt echt tierisch nerven. Jetzt hat sie von einer Freundin einen Tipp bekommen. Irgendwie einen Online-Shop für, keine Ahnung, Praxisbedarf, ja. Und aufgrund ihrer Erfahrung geht sie da eigentlich mit wenig Hoffnung rein, aber sie öffnet diesen Online-Shop und sie ist voll begeistert. Ja, klare Strukturen, übersichtliche, also klar strukturierte Seiten, klare Kontraste, übersichtliche Schrift und sie probiert auch mal ganz neugierig aus, wie sich das Ganze mit ihrem Screen wiederfällt und auch das funktioniert wie eine Eins. Ne? Sie geht durch den ganzen Checkout-Prozess, kauft viel mehr, als sie eigentlich geplant hat und geht da also auch sehr zufrieden aus diesem Einkaufserlebnis raus. Und genau, zu guter Letzt teilt sie das noch in ihrem Freundeskreis und teilt ihre positiven Erfahrungen auch nachher auf Instagram. Sophia ist fiktiv, ja, die habe ich mir ausgedacht. Aber an diesem Beispiel kann man eine ganze Menge erkennen, was recht typisch ist für Menschen mit Behinderung. Und zwar zum einen diese Tatsache, dass das analoge Leben teilweise einfach Beschränkungen aufweist, die sich im digitalen Raum viel eher auflösen lassen. Das heißt, der digitale Raum bietet einfach eine Chance zur Partizipation. Wir sehen auch, dass Menschen mit Behinderung überproportional häufig E-Commerce-Lösungen setzen. Wir sehen auch, die meisten Behinderungen sind erworben, entwickeln sich im Laufe der Zeit. Und wir sehen auch, Menschen mit Behinderung bilden eine Kundengruppe mit sehr, sehr großer Kaufkraft. Und das alles sind Aspekte, die auf die Frage der Wettbewerb, also der Barrierefreiheit als Wettbewerbsvorteil wirklich auch einzahlen. Ich möchte zunächst mal darauf eingehen, wie weit der digitale Raum eine Chance bietet, um barrierefreie Lösungen zu implementieren und Barrieren aufzuheben. Wenn wir uns mal so die analoge Welt angucken, so eine Treppe kann man nur überwinden, wenn man zwei funktionierende Beine hat. Straßenbahnfahrplan kann man nur lesen, wenn man ihn erkennen kann. Ja, dann gibt es viele Menschen, wie zum Beispiel auch das Beispiel von der Sophia, aber auch Menschen, die aus dem neurodiversen Spektrum sind, die sich vielleicht sehr unwohl fühlen in Menschenmengen, wenn es da trubelig ist. Ja, also die fühlen sich dann oft unwohl und gehen da nicht so gerne rein. Dann auch das Lesen von Büchern erfordert die entsprechenden Fähigkeiten. Und ein Telefon, wenn man nicht hören oder sprechen kann, wird es auch relativ schwierig. Das sind alles Barrieren, die sich einfach in der analogen Welt ergeben, weil wir Menschen einfach sehr unterschiedlich sind mit unseren Fähigkeiten, mit unseren Eigenarten und mit unseren Beschränkungen. Ich habe zum Beispiel einen sehr kleinen Kopf und ich ärgere mich gerade tierisch über dieses Headset, was viel zu groß ist für mich. Ja. Also die analoge Welt ist sehr starr. Wenn man so aus der Produktsicht darauf guckt, dann spricht man von Product Opportunities. Ja. Menschen haben Schmerzen, haben ihr Bedarf oder haben einfach Wünsche, ja, die sich auf analogen Wege oft nur schwer erfüllen lassen oder nur zu sehr großen Kosten aufwenden, die vielleicht kein Mensch in der Lage ist oder bereit ist zu treiben, die man aber im digitalen Raum viel eher auch bedienen kann. Deswegen steckt hier einfach eine Riesenchance. Ja, und man muss es aber auch richtig machen. Wenn man es falsch macht, wenn man seine digitale Lösung nicht wirklich barrierefrei gestaltet oder das halbherzig macht oder auch nicht die Barrierefreiheit auch nicht permanent auch weiter pflegt, wenn man Änderungen vornimmt oder Erweiterungen, dann landet man halt in so einer Situation, gut gemacht, ist noch lange nicht gut gedacht, ist noch, oder gut gemeint, ist noch lange nicht gut gemacht, ja. Hier ist eine Rampe für einen Rollstuhlfahrer und die ist völlig zugewuchert und es wird von der Benutzung abgeraten. Ja, also geht gar nicht. Das habe ich vor einem Gemeindehaus einer katholischen Kirche gesehen und ich war ein bisschen erschüttert. Genau. Also, was muss so eine digitale Lösung denn? Wie kann so eine digitale Lösung eine Antwort darstellen? Also zum einen, sie muss wirklich auch von überall erreichbar sein. Ja, wenn eine digitale Lösung, die nicht erreichbar ist, nützt nichts. Ja. Dann sie muss anpassbar sein an die spezifischen Bedürfnisse der Benutzer. Ja? Wie gesagt, Benutzer sind sehr, sehr unterschiedlich. Und es ist nicht man kann nicht jede Einschränkung, jede Behinderung wir sind Menschen, ja. Wir haben alle unsere unterschiedlichen Fähigkeiten, Einschränkungen und entsprechend müssen diese Lösungen auch sehr, sehr flexibel sein. Und letztendlich muss so eine digitale Lösung auch geeignete Schnittstellen bereitstellen, um erforderliche Assistenztechnologien auch anzubinden, weil manchmal ist einfach die digitale Lösung alleine ohne Assistenztechnologie bildet dann vielleicht trotzdem noch Barrieren, die sich halt dann nur noch über eine Assistenztechnologie auch überwinden lassen. Das mal so, genau. Also wir haben jetzt so ein bisschen uns diesen digitalen Raum angeguckt, haben verstanden, warum kann das eine Lösung sein, um so Barrieren aufzuheben. Wir möchten aber auch gerne wissen, lohnt sich das Ganze auch? Weil meine Behauptung ist ja, es ist ein Wettbewerbsvorteil. Ja, und dazu möchte ich zunächst mal gerne ein bisschen auf diese Nutzergruppe Menschen mit Behinderung eingehen. Genau, also vielleicht erstmal grundsätzlich die Situation in Deutschland. In Deutschland leben 13 Millionen Menschen mit Beeinträchtigung, davon 10,6 Millionen mit anerkannten Behinderungen. Der Unterschied zwischen Beeinträchtigung und Behinderung ist, wenn die Beeinträchtigung dahin führt, dass aufgrund der Lebensumstände oder der Umstände in bestimmten Lebensbereichen ein Mensch wirklich eingeschränkt ist in seinen Handlungen. Und von diesen 10,6 Millionen, 7,8 Millionen anerkannte Schwerbehinderung. Das heißt, eine Behinderung Grad mehr als 50%. Ja, wenn wir das Ganze weltweit angucken, dann sind irgendwie 15% aller Menschen weltweit leben mit einer Behinderung. Das sind in etwa 1,3 Milliarden Menschen. Also wir reden hier wirklich von einer sehr, sehr großen Gruppe von Menschen, die wir nicht außen vor lassen wollen, die gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben wollen und die wir mit unseren digitalen Lösungen ansprechen wollen. Wir haben schon bei der Sophia gesehen, die halt viel lieber online shoppt, als irgendwie wirklich in richtigen Laden geht in der analogen Welt. Das ist sehr typisch tatsächlich. Menschen mit Behinderung kaufen zu 61% häufig online ein, während Menschen ohne Behinderung das nur zu 51% tun. Ja, und angesichts dessen und obwohl viele digitale Lösungen noch nicht barrierefrei sind, so wie sie sein sollten, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass wenn da noch die Barrieren weiter abgebaut werden, dass der Anteil vielleicht noch weiter steigt bei den Menschen, die mit einer Behinderung leben. Nicht zu trennen von der Kundengruppe Menschen mit Behinderung ist die Kundengruppe der älteren Menschen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil 97% aller Behinderungen erworben sind. Ja, wir haben das auch bei der Sophia gesehen, wo die Sehkraft nach und nach nachlässt. Und 78% aller Menschen mit Behinderung sind über 55 Jahre. Gucken wir uns mal die Generation der Babyboomer an. Die Babyboomer sind die so zwischen den Mitte der 50er Jahren und Ende der 60er Jahren geboren sind. Die weisen eine enorme Kaufkraft auf, nämlich von knapp 730 Milliarden Euro pro Jahr, also hier in Deutschland. 94% dieser Generation besitzt ein Smartphone, jeder vierte shoppt einmal pro Woche online und ganz spannend, jeder dritte nutzt auch täglich Social-Media-Plattformen. Also dieses Beispiel von der Sophia, die dann nachher ihre positiven Erfahrungen auf Instagram teilt, ist nicht unbedingt weit hergeholt. Worüber wir uns auch im Klaren werden müssen, das geht ja auch weiter, ja. Also zum einen, unsere Gesellschaft altert bekanntermaßen, ja, der Anteil der älteren Generation wird immer größer. Und wir müssen uns auch im Klaren darüber sein, die älteren Menschen, die jetzt altern, die sind ja immer früher in ihrem Leben mit digitalen Lösungen, digitalen Produkten in Kontakt gekommen. Ja, das heißt, die werden auch technisch immer affiner. Ja, also die Oma, die gar nicht weiß, wie man E-Mail verschickt, die stirbt einfach aus. Ja, sorry, wenn ich das jetzt so hart sage, aber wir erleben hier eine steigende technische Affinität und daher auch einen steigenden Bedarf auch an digitalen Lösungen. So, wir haben uns jetzt den digitalen Raum als Chance angesehen. Wir haben uns mal die Kundengruppe angeguckt. Jetzt möchten wir uns mal so ganz, ganz high level einfach mal diesen Business Case angucken. Und ein Business Case, da möchte ich nicht nur verstanden haben, was bringt mir das direkt an kurzfristigen Gewinn, sondern auch, was hat so ein Unternehmen langfristig für Vorteile, wenn es auf barrierefreie Lösungen setzt oder auf Barrierefreiheit. Ja, und da möchte ich vier Aspekte besonders hervorheben. Das ist einmal Barrierefreiheit als Innovationstreiber, dann die Verbesserung der Reichweite durch Barrierefreiheit, tatsächlich auch die wirtschaftlichen Vorteile, die sind natürlich schon wichtig, und die Zukunftssicherheit. Das sind nur die vier Aspekte, auf die ich im Folgenden ein bisschen genauer eingehen möchte. Okay, zunächst mal Barrierefreiheit als Innovationstreiber. Also ein bisschen in die Vergangenheit gucken. Gab es schon immer den Wunsch, Barrieren zu überwinden, und daraus sind schon immer Innovationen entstanden. Das ist sehr spannend. Das ist der sogenannte Curb-Cut-Effekt. Ja? Unter dem Curb-Cut-Effekt, der ist benannt nach diesem abgeflachten Bordstein. Der Curb-Cut-Effekt bedeutet, wenn man Innovationen, die eigentlich dafür gedacht sind, Barrieren für Menschen mit Behinderungen abzubauen, die sich aber als so praktisch erwiesen haben und als so, also für alle Beteiligten, dass sich das Ganze wirklich auch sehr flächendeckend verbreitet hat. Und da ist halt dieser namensgebende Curb-Cut, also dieser abgeflachte Bordstein, der eigentlich dafür gedacht war, Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern den Teilnahme am Straßenverkehr zu erleichtern. Aber da freut sich natürlich jede Mutter und jeder Vater mit dem Kinderwagen, und es freut sich auch jeder, der mit so einem hippen E-Roller da rumfährt. Dann haben wir die Schreibmaschine. Die Schreibmaschine hat ein italienischer Ingenieur erfunden, der einer befreundeten, adligen, keine Ahnung was, helfen wollte. Sie war erblindet und wollte aber weiterhin schriftlich kommunizieren, also Briefe schreiben. Ja, und es ist halt viel einfacher, wenn man nicht sieht, mit so einer Tastatur zu schreiben, als handschriftlich. Ja, das hat ihr also das Leben sehr vereinfacht. Und wir wissen, was für einen Siegeszug die Schreibmaschine dann angetreten hat. Ja, die und letztendlich die Tastatur benutzen wir bis heute noch in jedem Computer. Die elektrische Zahnbürste war ursprünglich dafür gedacht, Menschen mit motorischen Einschränkungen die Zahnhygiene zu vereinfachen. Die E-Mail-Kommunikation ist durch Windsurf vorangetrieben worden, der schwerhörig war und der in der E-Mail-Kommunikation ein wichtiges Mittel sah, um auch die Kommunikation zwischen gehörgeschädigten Menschen zu verbessern. Dann haben wir die Hörbücher, die sind Anfang des 20. Jahrhunderts erfunden worden, um den Zugang zu Büchern für blinde Menschen zu erleichtern. Und dann haben wir den Tempomat, da gibt es eine ganz hübsche Geschichte zu. Der ist von einem Ingenieur Ralph Titor erfunden worden. Der ist immer mit seinem Anwalt mitgefahren im Auto. Und dieser Anwalt hatte die schlechte Eigenschaft, je nachdem, ob er gerade am Erzählen oder am Zuhören war, schneller oder langsamer zu fahren. Ja? Und das hat diesen Ralph so genervt, dass der halt diesen Tempomaten erfunden hat, um da auch eine gewisse Kontrolle über die Geschwindigkeit des Autos, der Fahrweise seines Anwalts zu haben. Ja, also all das sind einfach Erfindungen, die aus diesem Wunsch heraus entstanden sind, Barrieren zu überwinden, und die sich dann aber auch ganz flächendeckend durchgesetzt haben. So, jetzt wollen wir natürlich nicht nur alte Kamellen uns angucken, sondern auch ein bisschen mehr in die nähere Vergangenheit gucken. Und vor allem, was hat es an digitalen Innovationen gegeben im Bereich Barrierefreiheit? Da ist ganz federführend Apple. Die haben gleich von Anfang an mit der Einführung ihres ersten iPhones sich Gedanken gemacht, wie kann jemand, der nicht sieht, wie kann der dann eigentlich dieses Smartphone benutzen? Die haben also direkt zu Beginn auch dann einen gestengesteuerten Screenreader eingeführt, der dann auch sehr schnell irgendwelche Preise gewonnen hat. Ein anderes Beispiel aus dem Apple-Kontext ist das iTunes U. Und das war so ein Lernprogramm, was an den amerikanischen Universitäten eingesetzt werden sollte. Und das Problem war, das war nicht barrierefrei. Also Menschen, die nicht sehen konnten, konnten das nicht benutzen. Ja, und deswegen durfte das nicht an der California State University eingesetzt werden. Und Apple hat, anstatt da irgendwelche Rechtsstreitigkeiten anzufangen, haben die wirklich einfach ihre Hausaufgaben gemacht, haben das entsprechend modifiziert, erweitert, keine Ahnung was, ja, und haben dafür gesorgt, dass es auch für Menschen, die nicht sehen konnten, benutzbar war. Und entsprechend konnte es dann später auch an den amerikanischen Universitäten uneingeschränkt eingesetzt werden. Ein anderes Beispiel für Innovationen im Accessibility-Umfeld kommt von Google. Die sind nicht ganz so innovativ und sind auch nicht ganz so federführend wie Apple, aber haben trotzdem eine ganze Menge da auch geleistet. Die haben zum Beispiel so Minimalkontraste eingeführt. Die haben stark im Bereich Sprachsteuerung viel gemacht. Die haben so Autocomplete-Funktionalitäten erstmalig eingeführt, um Menschen, motorisch eingeschränkten Menschen, die Eingabe zu vereinfachen. Und dann haben die auch viel so im Bereich Auto-Captioning, automatische Generierung von Untertiteln gemacht und sind auch ansonsten sehr umtriebig dabei, so KI-gestützte Lösungen zur Unterstützung von Menschen mit Behinderung zu entwickeln. Ganz spannend fand ich da so einen Bericht darüber, dass sie so eine Lösung von dass visuelle Informationen aus der Umwelt in Sprache übertragen wird, um Menschen, die nicht sehen können, halt die Orientierung in ihrer Umwelt zu vereinfachen. So, ein kleines Randthema, was ich hier auch nicht nicht unerwähnt lassen möchte, ist der Zusammenhang von Barrierefreiheit und Usability. Ja, also wenn wir haben so den ich sag mal, typischen Behinderten vor Augen, wenn wir über das Thema Barrierefreiheit sprechen. Aber so ist es ja gar nicht. Ja? Wir haben einfach eine ganz, ganz große, Menschen sind einfach sehr unterschiedlich. Und es gibt neben den permanenten Einschränkungen, gibt es auch sogenannte temporäre und situative Einschränkungen. Temporäre Einschränkungen, das ist einfach, wenn man sich verletzt hat, der Arm in Gips ist und man deswegen sein Smartphone nur mit einer Hand bedienen kann oder aufgrund von einer Krankheit gerade schlecht hören kann, schlecht sehen kann, keine Ahnung, vielleicht kognitiv eingeschränkt ist, whatever, ja, man kann sich ja viele, viele Umstände vorstellen, die temporäre sind und die dann hoffentlich auch wieder vergehen. Ja, und dann gibt es die sogenannten situativen Einschränkungen. Das ist, wenn man einfach aufgrund der Situation gerade eingeschränkt ist. Hier das Beispiel von der Frau, die ein Kind auf dem Arm hat und deswegen ihr Notebook nur mit einer Hand bedienen kann. Andere typische situative Einschränkungen sind zum Beispiel, wenn ich in einer lauten Umgebung bin und deswegen den Ton von meinem YouTube-Video nicht hören kann. Oder im hellen Sonnenlicht zum Beispiel mein Smartphone, das Display von meinem Smartphone nicht erkennen kann. Das sind so typische situative Einschränkungen. Und wenn man sein eigenes digitales Angebot so gestaltet, dass es barrierefrei ist, dann profitieren auch alle anderen davon, die gerade solchen temporären oder situativen Einschränkungen ausgesetzt sind. Dazu ein paar Beispiele. Also wenn ich zum Beispiel große Schaltflächen gestalte, ja, die sind gut für Menschen, die motorisch eingeschränkt sind oder auch für Menschen, die schlecht sehen können. Ja, die sind darauf angewiesen, dass die Schaltflächen möglichst groß sind, damit sie die gut treffen können. Davon profitieren wir natürlich alle, wenn wir auf unserem Smartphone rumhantieren und dann auch mit unserem fetten Daumen diese Schaltfläche erwischen müssen. Dann hohe Kontraste. Hohe Kontraste sind primär dafür da, Menschen mit eingeschränkten Sehfähigkeiten auch die Sichtbarkeit für das digitalen Angebots auch zu ermöglichen. Aber erleichtert uns natürlich auch die Nutzbarkeit bei hellem Tageslicht. Untertitel, eigentlich ursprüngliche Idee natürlich hörgeschädigten Menschen, auch das Verständnis zu erleichtern von Videos, machen aber diese Videos auch nutzbar in einer lauten oder auch geräuschsensitiven Umgebung. Oder auch zum Beispiel, wenn ich die Sprache nicht gut verstehe, auch dann helfen häufig Untertitel. Und dann die Tastatursteuerung. Also eine Tastatursteuerung ist im Grunde das A und O bei der Barrierefreiheit. Und zwar aus dem einfachen Grund. Zum einen gibt es Menschen, die können einfach mit der Maus nicht, die können die Maus nicht bedienen aufgrund von motorischen Einschränkungen. Die sind also auf eine Tastatursteuerung angewiesen. Zum anderen ist es aber auch die Tastatursteuerung, ich sage mal, die universelle Eingabemöglichkeit, einfach weil die meisten Assistenztechnologien also simulieren Tastatureingaben. Ja, das heißt, wenn wir eine Tastatursteuerung, wenn wir es ermöglichen, dass unser digitales Produkt allein mit einer Tastatur bedienbar ist, dann ist es auch in der Regel mit den Assistenztechnologien bedienbar. So, genau. Auf der anderen Seite haben wir aber oft so Power-User, die in ihrem konkreten Umfeld viel lieber allein mit der Tastatur arbeiten, weil sie damit viel schneller sind als mit der Maus. Das heißt, auch solche Power-User freuen sich, wenn diese Anwendung allein mit der Tastatur bedienbar ist. Ja? Also auch das ist so ein Beispiel, wo man zunächst mal gar nicht dran denkt, aber wo man eine ganz, ganz andere User-Gruppe auch glücklich macht mit. Und ein Beispiel, was mir persönlich so ein bisschen sehr am Herzen liegt, ist das Thema mit der Paginierung. Paginierung im Gegensatz zu diesem unendlichen Scrolling, wie wir es eigentlich auf jedem sozialen Netzwerk sehen. Ne? Inhalte werden immer wieder nachgeladen und nachgeladen und nachgeladen und bleibt da irgendwie hängen und hat irgendwie nachher eine halbe Stunde seine Zeit verdattelt. Das ist für uns als normaler Benutzer schon schwierig, sich davon zu lösen. Aber so eine unendliche Scrolling, das bringt noch weitere Probleme. Zum einen können Screenreader damit in der Regel nicht gut klarkommen. Ja, also der arme Benutzer, der da irgendwie mit seinem Screenreader, das ist oft nicht nachvollziehbar, was da eigentlich gerade passiert. Und zum anderen Menschen, die irgendwie kognitiv eingeschränkt sind, vielleicht neurodivers oder aus welchen Gründen auch immer, vielleicht größere Schwierigkeiten haben, hier auch sich die Entscheidung zu treffen, jetzt hier wegzugehen von der Seite. Denen wird das noch mehr erschwert als jemand, der diesen Einschränkungen vielleicht nicht unbedingt unterliegt, ja. Das heißt, die werden hier noch ganz besonders perfide eingefangen. Man spricht da auch von einem sogenannten Dark Pattern. Und genau, wenn ein Betreiber eine Anwendung, der auf genau so ein Infinite Scrolling oder unendliches Scrolling halt verzichtet und stattdessen auf eine Paginierung setzt, der ermöglicht halt auch seinen Benutzern einen leichteren Exit und spart uns allen so ein bisschen Lebenszeit. So, wo stehen wir heutzutage? Es hat in den letzten 3 Jahren, also 23, 24 und jetzt aktuell 25, eine Untersuchung, eine Studie durch die Aktion Mensch gegeben, wo sie geguckt haben, wo stehen wir mit unseren Online-Shops, wie hoch ist der Anteil der barrierefreien Online-Shops in Deutschland? Und wir stehen im Moment bei 30%. 30% aller Online-Shops hier sind trotz Inkrafttreten des BFSG sind barrierefrei. Und zwar tatsächlich ist das A und O, woran die meisten Online-Shops tatsächlich scheitern, ist die Tastaturbedienbarkeit. Man denkt sich erstmal, warum die Tastaturbedienbarkeit? Das scheint doch so eine triviale Sache zu sein. Tatsächlich, wenn man sich damit genauer beschäftigt, hängt da eine Menge drin. Ja, der Fokus muss immer sichtbar sein, es muss in einer sinnvollen Reihenfolge sein, wenn irgendwelche modalen Fenster aufgehen, da muss halt auch da die Tastatursteuerung sichergestellt sein. Also da sind so eine ganze Menge Fallen, was ist vielleicht erklärbar macht, warum das so schwierig ist, diese Tastaturbedienbarkeit sicherzustellen. Ne? Aber das ist wirklich so das A und O. Und derzeit ist es so, dass lediglich 30% aller Online-Shops diese Tastaturbedienbarkeit sicherstellen. Genau. Andere Punkte sind hier so fehlende Beschriftung und Anweisungen, Alternativen für Multimedia-Formate und Deaktivierung bewegter Inhalte. Aber das A und O ist halt wirklich, da hängt alles dran an diese Tastaturbedienbarkeit. Ne? Das ist also, und wenn man sich das anguckt, ja, ich meine 30%, ja, das heißt, wenn man den eigenen Online-Shop richtig schick barrierefrei macht, ja, was hat man da für einen Wettbewerbsvorteil? Ja, das ist genau dieses, oh, die letzten 10 Online-Shops waren jetzt nicht irgendwie barrierefrei. Wie mega cool ist das, dass der jetzt barrierefrei ist, dass ich den jetzt so bedienen kann. Ne? Also deswegen halt auch die Begeisterung von diesem Eingangsbeispiel bei der Sophia, die dann gleich viel mehr gekauft hat, als sie geplant hat. So, die Reichweite. Wir können die Reichweite verbessern durch die Umsetzung von Accessibility-Maßnahmen. Und zwar ganz wichtig für Barrierefreiheit ist halt, dass Inhalte immer in Textform vorliegen müssen, ja. Das sind so Alternativtext und genau, also grundsätzlich muss alles in Textform vorliegen, ja, damit die Assistenztechnologien das auch gut interpretieren können, ja. Das führt automatisch zu einer besseren Durchsuchbarkeit und dadurch zum besseren SEO-Ranking. Ja, auch man hat eine bessere und intensivere Benutzerinteraktion. Auch das führt zum besseren Ranking bei den Suchmaschinen und auch tatsächlich mehr Benutzerzufriedenheit. Einfach weil die Usability steigt, ja, Benutzer sind glücklicher, sind zufriedener, teilen das eher, empfehlen das weiter. Das alles führt zu einer höheren Reichweite. Und dann hat es eine Studie gegeben von 3 Unternehmen aus den Bereichen SEO-Optimierung, Marktforschung und Barrierefreiheit. Und die haben irgendwie knapp 850 Domains untersucht und haben in diesen 850 Domains sind Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit umgesetzt worden. Und sie haben vorher und hinterher den Traffic gemessen und sie haben Folgendes festgestellt: Im Mittel waren es nach 3 Monate nach Umsetzung dieser Maßnahmen 12% mehr Traffic auf den Seiten. Insgesamt auf 73% der Seiten wurde überhaupt ein Traffic-Zuwachs festgestellt und auf 7% der Seiten tatsächlich ein Traffic-Zuwachs von mehr als 50%. Ja, also wenn man das wirklich ganz ernst, aber das sind wahrscheinlich die größten Maßnahmen unternommen haben, ja, aber man kann wirklich hier ganz, ganz maßgeblich Traffic-Zuwachs auch erreichen. Ein ganz konkretes Beispiel habe ich hier gefunden, das National Public Radio in den USA. Die haben so eine Radiosendung, das den, wie heißt es, lass mal gucken, den NPR Weekly Broadcast, so eine Radiosendung, die wird einmal wöchentlich ausgestrahlt, hat irgendwie 2 Millionen Zuhörer, also wirklich eine sehr wichtige Sendung. Und aus irgendwelchen regulatorischen Gründen heraus mussten sie das Archiv dieser Radiosendung transkribieren, also in Textform bereitstellen. Ja? So, und das haben sie also gemacht und haben danach mal gemessen oder untersucht, was hatte das für Auswirkungen. Und sie haben festgestellt, also zum einen durch das Vorliegen dieser Transkription war das Ganze besser verständlich, auch für Menschen, für nicht muttersprachliche Menschen. Dann war es flexibler nutzbar, sprich wieder in lauten Umgebungen, geräuschsensitiven Umgebungen war es besser nutzbar, es war besser übersetzbar, weil es in Textform vorlag und es war auch besser durchsuchbar. Ja, und das Ganze hat sich wirklich auch in Zahlen niedergeschlagen, nämlich die haben festgestellt, der Search-Traffic ist um 7% angestiegen. Dann haben sie festgestellt, 7% aller Benutzer haben wirklich mindestens eins von diesen Transkripten aufgerufen und die Besucherzahlen sind angestiegen um 4%. Ja, sind jetzt vielleicht nicht wie 50% wie auf dieser anderen Folie, ja, aber es sind wirklich ganz deutlich messbar erhöhter Traffic. So, dann habe ich noch ein Beispiel aus unserem eigenen Kontext. Ich weiß leider nicht wirklich viel darüber, aber das war zu Pandemiezeiten, da haben wir für einen Einzelhändler, deren Online-Shops überarbeitet, die Darstellung und das Ganze barrierefrei gestaltet. Und da war nachher ein deutlicher Zuwachs an Besucherzahlen, an Besuchern erkennbar und laut dem Web Performance Manager des Unternehmens waren tatsächlich 50% des mehr an Traffics auf die Accessibility-Maßnahmen zurückzuführen. Genau, also ich weiß nicht viel darüber, aber ich wollte euch das Beispiel, was aus unserem eigenen Kontext kam, halt auch nicht vorenthalten. Genau, so, dann, jetzt haben wir gesehen, Reichweite wird größer, wenn wir das Ganze schön barrierefrei gestalten, aber wir haben tatsächlich auch wirklich finanzielle direkte Vorteile und die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Da hat es eine Studie gegeben des Marktforschungsunternehmens Capterra. Die haben 2700 Personen international von den unterschiedlichen Unternehmen befragt und nach deren Erfahrungen hinsichtlich Umsetzung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit. Und die haben festgestellt, oder die haben folgende Aussagen bekommen. Also 38% aller Befragten haben eine Umsatzsteigerung festgestellt. Und 28% berichten von einer Kostenreduktion durch diese Umsetzung. Kostenreduktion, die kam zum einen durch Reduktion von irgendwelchen Rechtsstreitigkeiten, aber auch durch vermindertes Anfrageaufkommen beim Kundensupport. Ja, das heißt, wir sehen hier sowohl eine Umsatzsteigerung als auch Kostenreduktion, was natürlich ganz cool ist. Ein ganz spannendes Beispiel habe ich gefunden, das berichtet die UK Royal National Institute of Blind People. Die berichten von einer Lebensmittelkette, die in ihrem Online-Shop Maßnahmen zur Barrierefreiheit umgesetzt haben. Die haben dazu ein Budget von 35.000 Pfund angefasst und die haben laut Aussage dieser Studie einen Umsatzplus von 13 Millionen Pfund pro Jahr erreichen können. Also ein gigantisches Return of Investment. Und es wird noch in dem gleichen Artikel wird auf eine Studie verwiesen. Dazu habe ich leider nichts weiter gefunden, aber da berichtet eine Studie von Microsoft berichtet über, wenn wir so einen Online-Shop haben, einen sehr großen mit 10.000 Usern pro Tag, eine Conversion Rate von 2,5%, dass so ein Online-Shop durch die Umsetzung von Accessibility-Maßnahmen einen Umsatzplus von 23.000 Euro pro Jahr erreichen kann. Ja, das sind so die Zahlen, die so rumgeistern. Ja, man hat vielleicht eine sehr große Bandbreite, ja, man muss es vielleicht auch als Unternehmen auch ausprobieren, hängt vielleicht auch stark davon ab, wie barrierefrei man vorher war und wie barrierefrei man hinterher ist, aber grundsätzlich ergibt sich das Bild, man kann deutlich Umsatzsteigerung erreichen und das heißt auch deutliche Kosteneinsparung, wenn man das richtig strategisch angeht. So, und wenn wir über die finanziellen Aspekte sprechen, dann müssen wir natürlich auch sowas wie über Risikominimierung sprechen. Wir haben nicht nur hier in Deutschland das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, sondern wir haben auch in ganz vielen anderen europäischen und nicht-europäischen Ländern entsprechende Gesetzesgebung. Da haben wir zum Beispiel den Equality Act in Großbritannien, natürlich die UN-Behindertenrechtskonvention, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz bei uns in Deutschland, dann in Frankreich das Referentiel Generelle Accessibility und in den USA die ADA, die American with Disabilities Act. Ja, und denen ist gemein, dass sie wirklich Verletzungen der Barrierefreiheitsanforderungen sehr, sehr stark sanktionieren auch. Ne? Das heißt, da sind wirklich mit hohen Strafen zu rechnen. In Deutschland, oh Gott, lass mich nicht lügen, ich glaube 10.000 Euro pro Verstoß. Ja, also wir reden da, und das kann auch bis zum Abschalten des der Website gehen. Ja, das heißt, wir haben ja wirklich ein ganz massives finanzielles Risiko, wenn wir hier nicht konform gehen. Gut, okay. Also das war zum Thema finanzielle Aspekte von dem Ganzen, aber noch ein ganz wichtiger Aspekt ist die Zukunftssicherheit, die wir mit Maßnahmen oder mit einem Bekenntnis zur Barrierefreiheit verbessern können. Und zwar müssen wir uns darüber im Klaren sein, barrierefreie Lösungen gehen immer mit einer hohen Codequalität einher. Du kannst du kannst deinen Internetauftritt, deinen Webshop nicht barrierefrei gestalten, wenn du nicht einen hohen Anspruch an die Qualität deiner UI-Elemente hast und an deine Schnittstellen. Ja, Barrierefreiheit erfordert, dass die Kommunikation mit den Assistenztechnologien, fällt unter den WCAG-Kriterien unter dem Stichwort Robustheit. Ja, da brauchst du einen robusten Code, der mit den unterschiedlichen Assistenztechnologien zusammenarbeiten kann und kommunizieren kann. Durch die hohe Codequalität kommt auch eine bessere Wartbarkeit und eine bessere Erweiterbarkeit. Und dann natürlich auch, wir hatten das schon beim Thema Usability, die Barrierefreiheit erfordert natürlich auch, dass die digitale Lösung, die Website, was auch immer, auf den unterschiedlichsten Geräten auch zu bedienen sein muss. Das heißt, wir haben automatisch, es kommt also damit auch der Anspruch der Responsivität. Ja, auch das ist natürlich, genau. Genau, also wir haben hier ganz viele Aspekte, die so eine Anwendung auch wirklich für die Zukunft auch rüsten. Ja, und dann nochmal ein ganz anderer Aspekt, wenn wir mal von dem rein technischen Aspekt weggehen und uns gucken, was macht das mit uns als Marke, was macht das mit uns als Unternehmen, wenn wir uns zur Barrierefreiheit bekennen. Mit diesem Bekenntnis zur Barrierefreiheit, ja, mit dem Bekenntnis zur sozialen Verantwortung stärken wir unsere Marke, ja, unsere Reputation. Die Kundenbindung verstärkt sich, ja. Auch gerade so eher besser gestellte Kunden haben eher so fühlen sich auch eher dadurch angesprochen, wenn Unternehmen halt genau diese soziale Verantwortung auch wahrnehmen, ja. Das heißt, wir binden wirklich genau die Kunden, die für uns auch attraktiv ist an unser Unternehmen. Wenn wir in die andere Richtung gucken, Richtung Mitarbeitendenschaft, auch da sehen wir, dass so ein Bekenntnis zu sozialer Verantwortung auch eher Menschen anzieht als Mitarbeiter, die sich dazu auch bekennen, die auch dann sich stärker ihrem Arbeitgeber verbunden fühlen. Und es sorgt auch für mehr Vielfalt. Das zahlt auch wieder auf das Thema Innovationsfähigkeit im Unternehmen und auch Krisenfestigkeit ein. So, dann habe ich zwei Beispiele. Das eine ist Barclays. Barclays hat sich 2018 öffentlich bekannt gegeben, dass sie Marktführer werden möchten im Financial Stock Exchange im Bereich Barrierefreiheit, haben entsprechend auch ihre ganzen Banking-Lösungen entsprechend barrierefrei gestaltet und leben auch nach innen hin eine starke Inklusion. Ja. Das führt dazu zum einen, wie ich gerade gesagt habe, die Kunden fühlen sich sehr, sehr stark mit dem Unternehmen verbunden und auch die Mitarbeitenden, da ist eine sehr starke Bindung an den Arbeitgeber, die sind sehr stolz darauf, bei Barclays zu arbeiten. Und die gehen damit auch sehr, sehr stark nach außen und die haben zum Beispiel auf YouTube kann man eine Playlist finden, mit denen, wo sie das darstellen, was sie alles unternommen haben in Richtung barrierefreies Banking. Genau, das zweite Beispiel, was ich mitbringen wollte, ist Microsoft. Die waren eigentlich nie so fürchterlich bekannt dafür, aber die haben seit 2014 haben sie das Thema Barrierefreiheit auch als strategisches Thema aufgestellt. Die haben zum Beispiel 2019 so einen Xbox-Controller, einen barrierefreien Xbox-Controller auf den Markt gebracht. Und sie bieten auch einen Customer Support an, der spezifisch für Menschen mit Behinderungen gedacht ist. Und genau, der Witz daran ist, dass sie, also, oder mit ein Witz an diesem barrierefreien Kundensupport ist, dass sie einen Video-Chat anbieten und den Kunden so ermöglichen, per Gebärdensprache zu kommunizieren, was natürlich total super ist. Genau, dieser Kundensupport, der verarbeitet 200.000 Anfragen pro Jahr. Ja, also wirklich eine ganze Menge. So, okay, das war zum Thema Zukunftssicherheit. Also ich würde noch mal einmal kurz zusammenfassen. Also Barrierefreiheit ist gut für alle Nutzer, ja, für die mit Einschränkungen, für die ohne Einschränkungen, für keine Ahnung was, ja. Also wir profitieren alle davon, weil das ganze Thema Barrierefreiheit wahnsinnig eng mit der Usability einhergeht. Das heißt, wir freuen uns alle als Benutzer, wenn diese Lösungen barrierefrei sind. Aber auch, wie wir gesehen haben, auch wir als Unternehmen profitieren enorm davon, wenn wir unsere Lösung barrierefrei gestalten, wenn wir das Thema nicht nur aus Compliance-Gründen heraus betrachten, sondern wirklich sagen, das ist ein strategisches Thema, das möchten wir wirklich nachhaltig und dauerhaft auch beschreiten und möchten auch uns damit am Markt positionieren. Wir können unglaublich davon gewinnen, über diese reine Compliance-Frage hinaus. Ja. Genau, man muss das Thema von verschiedenen Seiten betrachten. Das ist einmal natürlich so eine Produktfrage, wie will ich meine Produkte gestalten? Da geht es eher so Richtung Produktmanagement. Das ist also auch eine Frage der Organisation. Was muss ich vielleicht für Veränderungen in meiner Organisation umsetzen, um das Thema auch nachhaltig zu betreiben? Und das ist natürlich auch immer eine Frage der Umsetzung der Technologie. Ne? Ja, kleiner Werbeblock, wir als Quest Digital können da ganz toll unterstützen. Also sprecht uns gerne an. Genau. Und damit bin ich eigentlich am Ende schon, gar nicht so lange gebraucht. Genau, ich freue mich über Feedback. Kontaktiert mich gerne über LinkedIn und ihr könnt mich auch am Stand der Quest Digital noch heute Mittag bis heute Nachmittag finden.
Vielen Dank. Gibt es Fragen? Ich hätte noch ein Mikro. Komm mal durch.
Wäre günstig, wenn wir es dann weitergeben können.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich würde auf die letzte Folie oder vorletzte noch mal kurz eingehen wollen. Die drei Bereiche, und zwar Organisation, Technologie und Produkt. Können Sie da vielleicht noch kurz was dazu sagen, was das auch im Kontext von Organisation noch heißen kann? Weil zum Produkt und Technologie haben Sie in verschiedenen Stellen was gesagt und zum Kontext Organisation gerne noch.
Ja, es ist organisatorisch eine Frage, du musst es ist ein Change-Prozess unter Umständen, wenn ein Unternehmen erstmal das Thema nicht auf dem Schirm hat, ja, es ist eine strategische Entscheidung, die man fallen muss, ja, du musst im Zweifel auch Menschen mitnehmen, musst Menschen überzeugen, insofern, klar, eine Organisationstransformation wird wahrscheinlich in den seltensten Fällen komplett erforderlich sein. Aber man muss natürlich immer gucken, wo sind vielleicht auch gewisse Aspekte von einer transformatorische Aspekte relevant. Und gerade wenn man das Thema wirklich auch dauerhaft betreiben will. Also wir hatten vorhin dieses Beispiel mit dem zugewucherten Rampe gesehen. Ja, irgendwie, es reicht nicht, es einmal hinzustellen, sondern es fordert wirklich auch ein Bekenntnis dazu, dass wir das dauerhaft auch betreiben wollen, es reicht vielleicht nicht irgendwo einen Verantwortlichen für Barrierefreiheit irgendwo hinzustellen und sagen, du mach mal, sondern der muss natürlich auch befähigt werden, das auch dauerhaft im Unternehmen zu verankern. Das heißt, da sind vielleicht an vielen Stellen sind so kleinere Aspekte dann zu berücksichtigen, kleinere Change-Prozesse anzustoßen. Insofern denken wir, dass es auch so ein bis zum gewissen Grad auch ein Transformationsthema ist.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eine leicht ketzerische Frage. Wäre es nicht vielleicht besser, das Ganze umzudrehen und von unten nach oben zu bubbeln? Also wenn wir über Barrierefreiheit bei digitalen Medien reden, habe ich das Gefühl, es geht meistens so von oben runter. Es gibt da die Gesetze und diese Anforderungen. Aber von unten denke ich mir, okay, ich benutze irgendein Tool und wenn ich dreimal Tab drücke, will ich die Suchleiste haben, den Suchknopf und dann will ich einfach in das erste Element springen, in das Suchergebnis und nicht irgendwo. Und wenn man halt so anfängt, an Tools, an was wir halt so benutzen, ranzugehen und die Entwickler das quasi sagen, hey, das finde ich ist sinnvoll und dann bubbelt das halt hoch, dann bekommt das nicht diesen Compliance, wir müssen das tun Charakter, sondern man macht das einfach, weil es besser ist. Also ergibt das Sinn?
Also ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, erstmal ein Verständnis für die Problematik zu entwickeln. Ja, das, also deswegen, also ich glaube, es bringt wenig, dem Entwickler zu sagen, du musst jetzt irgendwie, mach irgendwie, dass die Tab-Reihenfolge vernünftig ist und mach, dass der Fokus übersichtbar ist, sondern ich glaube, es ist viel sinnvoller, den Entwickler mit oder die Entwicklerin mitzunehmen und mit ihm zusammen versuchen zu verstehen, wo ist denn das Problem, wenn das nicht tastatursteuerbar ist. Probier es doch einfach mal aus, mit der Tastatur zu bedienen. Ne? Also da wirklich auch ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, auch ein Verständnis für die Probleme, die dahinter stecken, zu entwickeln. Ja, ich glaube, dass, ich hatte so eine Schulung mir angeguckt, die ist sehr zu empfehlen, so eine, von der WCAG ist die, von dem WAI ist die W3C, die gehen sehr, sehr stark davon aus, dass sie erklären, wo die Probleme liegen der Menschen mit Behinderung. Ja, und die gehen sehr, die zeigen das einfach, ja. Die zeigen einfach, wie jemand, der irgendwie aufgrund einer visuellen Schwäche die den Text auf 400% einstellen muss und der dann auf einmal horizontal scrollen muss. Ja, man sieht die Probleme, ja, und das sind so die Dinge, die wirklich auch ein Verständnis dafür wecken, warum das wichtig ist und warum, und ich glaube, man guckt mit einem anderen Auge drauf, ja, und ich bilde mir jetzt nicht ein, dass ich jede Verletzung erkennen kann, ja, aber ich glaube, ich habe über die Beschäftigung mit dem Thema und auch mit Gesprächen, die ich geführt habe, irgendwie ein Verständnis dafür entwickelt, warum es wichtig ist und wo die Krux liegt. Geht das an deiner Frage vorbei?
Nö, also das beantwortet das. Vielleicht bin ich auch schon einen Ticken weiter, aber dieses Beispiel mit der Rampe war für mich so, das ist ja nicht nur für Leute mit Rollstuhl, das ist ja für Kinderwagen. Und wenn man mal irgendwas transportieren muss oder so, so eine Kirche braucht ja auch Bänke, ich würde die nicht da über die Treppe schleppen, sondern halt, und das meine ich halt, dass es bei einigen Leuten halt erst Klick macht, so, okay, ich benutze es eigentlich schon von vornherein. Also ich stelle auch den Text größer und Kontrast und es ist einfach angenehmer. Und das meine ich mit dieses von unten nach oben hochbubbeln statt von oben runter. Ja. Aber danke für die Antwort.
Ja, um da vielleicht einfach anzuschließen. Also ich glaube, man kann schon diese Folie, die den Usability nutzen, aus der Accessibility heraus erschließt quasi, die kann man schon auch umdrehen. Also ich bin seit Ewigkeiten großer Freund von Tastaturen.
Ich hatte dich nicht gesehen, ja.
Genau. Und alleine aus dem heraus spürt man halt, wenn man die Usability im Blick hat, man ist schon von vornherein weiter vorn oder näher dran an der Accessibility. Vielleicht nicht 100%, aber so 60%, 70%, 80% des Weges hat man alleine dadurch schon gegangen, dass man es automatisch so mitdenkt.
Ja. Aber das Problem ist einfach, wir sind hier einfach noch nicht weit genug. Ja, einfach diese Erkenntnis, dass Usability und Barrierefreiheit Hand in Hand geht, heißt ja noch nicht, dass alle Shops barrierefrei sind, sondern es scheint ja wirklich diese gesetzliche Regelung erforderlich zu sein, um die Unternehmen auch ein Stück weit zu zwingen. So bedauerlich das ist, ja. Und nur mein Anliegen ist, ich meine, klar, wir haben alle wenig Geld, ja, wir wollen alle sparen, ja, aber mein Anliegen ist halt irgendwie zu zeigen, hey, wenn ihr es sowieso anpacken müsst, ja, dann macht es doch richtig. Dann guckt, dass ihr es so macht, dass ihr auch selbst Vorteile habt und dass alle anderen auch Vorteile davon haben. Dann macht doch die Welt ein Stück besser einfach, ja.
Hallo, erstmal danke für den Vortrag. Ich kann ein bisschen aus unserer Praxis vielleicht auch erzählen. Ich habe ja eben gesehen, dass die von den Entwicklern ausgehen kann. Wir machen es anders ein bisschen. Also wir haben Awareness-Programme für die Entwickler, dass sie überhaupt mit beeinträchtigten Personen, damit die sehen, warum mache ich das überhaupt? Und dann macht es bei den Entwicklern meistens auch Klick und sagen, aha, ja, das macht Sinn, dann mache ich das auch so und dann wissen die, wofür sie es tun. Und als zweites haben wir ein Programm, womit wir die Anforderungen erfassen und die sind direkt so ausgeführt, dass die WCAG-Kriterien bei den Anforderungen mit beachtet werden, sodass die Entwickler automatisch halt barrierefrei programmieren müssen, in Anführungsstrichen. Damit man nicht nachher alles reparieren muss, das ist immer die größte Pain.
Ja.
Bitte?
Web Content Accessibility Guidelines.
Genau, danach geht alles. Hm. Also das sind die Regeln. Hm. Also die EN-Norm verweist immer auf den aktuellen Stand der Technik und die steht in der WCAG.
Genau. Aber was ich halt super hilfreich finde, wir haben auch so eine Awareness-Schulung, bieten wir an, auch innerhalb unseres Unternehmens, ja, und wir haben da jetzt irgendwie ganz viele schon durchgeschleift, ja, einfach, weil es total wichtig ist, so ein Verständnis dafür zu entwickeln. Warum ist das wichtig? Wir wollen nicht einfach nur diese WCAG-Kriterien abhaken, das ist ja auch totlangweilig, ja, sondern wir wollen verstehen, warum tun wir das, ne, und wenn man da so ein bisschen zeigt, okay, wie sieht jemand, der vielleicht irgendwie so neurodivers ist, ja, da gibt's, wie nimmt der eine unübersichtliche Website wahr, ja, oder jemand, der ein Tremor hat aufgrund einer Parkinson-Erkrankung, wie kann der irgendwie einen Button treffen, der irgendwie winzig klein ist, ja. Also wenn man sowas einfach vor Augen hat, ja, dann versteht man auch viel eher, warum bestimmte Dinge ein Problem sind. Ne? Ja, vielen, vielen Dank.